Johannes oder Matthäus, also Paulus. Römer 1,16f, also das Briefthema des Römerbriefes, soll uns heute bestimmen, um die Wiederentdeckung des Evangeliums zu entfalten. Zunächst vergegenwärtigen wir uns den Wortlaut dieses Briefthemas, des Betreffs des großen Römerbriefs. Dort schreibt Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums Gottes von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben, dem Juden zuerst, aber auch dem Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, dem Evangelium, offenbart. Aus Glauben zum Glauben, das heißt ausschließlich im Glauben. Wie ja schon geschrieben steht, Habakkuk 2, Vers 4, der aus Glauben Gerechte wird leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Das klingt jetzt so ein bisschen verdreht zurückgenommen. Was heißt, ich schäme mich nicht? Ich musste erst als Rheinländer nach Süddeutschland zu den Schwaben kommen, um die rhetorische Figur kennenzulernen, nämlich, dass ich etwas steigere, indem ich das Gegenteil negiere. Als ich das erste Mal als Student bei meinen Gastgebern eingeladen war zum Mittagessen am Sonntag, sagte der Hausherr: Es schmeckt nicht schlecht. Mir erstarrte das Blut, weil ich sagte, wie kann man ein so schönes Gericht so negativ beurteilen? Aber wenn ein Schwabe sagt, es schmeckt nicht schlecht, dann heißt das, es schmeckt außerordentlich gut. So werden auch die Schwaben in den Himmel kommen und sagen, nicht schlecht. Das ist also die äußerste Steigerung. Und dass Paulus es wirklich als Steigerung meint, ist evident, denn er schreibt den Römerbrief in der Absicht, nach Rom zu kommen. Und er wird aber nicht mehr als freier Mensch dorthin kommen. Warum? Nun, weil er sich des Evangeliums nicht schämt, wird er in Gefangenschaft kommen. Also, ich bekenne das Evangelium freimütig und von Herzen. Und wenn wir uns bei dem Titel gefragt haben, warum zur Wiederentdeckung des Evangeliums, wir sind doch schon evangelisch, können wir bei Paulus und den ersten Christen lernen, aber auch bei den Christen der Reformation, wir denken ja jetzt demnächst wieder an das Reformation, an den Reformationstag, und dann werden wir uns auch wieder freuen, lernen, wiederentdecken. Paulus war begeistert, er war überwältigt von der Entdeckung des Evangeliums. Und wir wollen uns rückbesinnen auf diese Entdeckerfreude der ersten Christen. Warum? Nicht aus Nostalgie, nicht einfach um der Vergangenheit willen, nicht so wie alternde Menschen, die keine Gegenwart mehr haben und deshalb nur noch von Erinnerungen leben, sondern wie wir es sehr gut kennen, wenn wir gerne wandern. Wenn man merkt, dass der Weg nicht mehr eindeutig ist, wenn man den Eindruck gewinnt, man hat den richtigen Weg verloren, was macht man dann? Nur die Flachland-Tiroler laufen dann in den Bergen einfach weiter, bis nur noch die Bergrettung helfen kann. Ein weiser Mensch und die eingeweihten Touristen, sie wissen, was macht man? Habe ich die Spur verloren, ist es nicht mehr eindeutig, gehe ich zurück bis zum letzten Punkt eindeutiger Identifizierung. Hier ist eine klare Wegmarke, hier ist eine Wegweisung. Jetzt kann ich mich wieder neu orientieren. Also, wir gehen nicht zurück in die Vergangenheit um der Vergangenheit willen, sondern wir gehen zurück in die Vergangenheit um ihrer noch uneingelösten Zukunft willen. In den Wurzeln des Evangeliums steckt viel mehr, als wir bisher eingelöst haben. Ich schäme mich nicht, ich bekenne frei das Evangelium, das er vorgestellt hatte, als das Evangelium Gottes, des Gottes Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs, von Jesus Christus, also dem Evangelium, das Jesus Christus zum Inhalt hat. Hätte ich jetzt nicht 40 Minuten, sondern ich hätte nur, ich lege die Uhr schon mal daneben, damit ich die im Blick behalte, hätte ich nur 2 Minuten und ihr sagt mir, was ist das, der Inhalt des Evangeliums, dann könnte ich sagen, es ist Jesus Christus. Es geht in der Tat um eine Person, nicht um eine Chiffre, nicht um ein Symbol, nicht um eine Idee. Es geht um eine lebendige Person, den Sohn Gottes. Er ist Inhalt des Evangeliums. Er ist Inhalt jeder Reformation. Die Wiederentdeckung des Evangeliums ist die Wiederentdeckung der Person des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Warum ist Paulus das Evangelium so revolutionär erschienen? Und nun kommt, ich habe es in meiner Übersetzung schon angedeutet, nun kommt eine 5-fache Bestimmung für das Evangelium. Erstens, das Evangelium ist Dynamis, es ist Kraft. Das ist für uns ungewöhnlich. Wir sagen normalerweise, Worte sind Theorie und die Verwirklichung ist die Praxis. Du kannst eine Lehre, ein Dogma, eine Theorie studieren, das hörst du, das ist aber noch theoretisch. Und jetzt musst du es umsetzen mit all deiner Kraft, erst dann wird es eigentlich dynamisch und praktisch. Das Evangelium aber enthält selbst in sich die Kraft, das zu bewirken, was es beinhaltet. Worte als Dynamis, als Vollmacht und Kraft. Das kennen wir schon zwischenmenschlich. Im Guten. Was kann ein Ich liebe dich gesprochen von Herzen bei einem Menschen verändern? Was kann negativ ein Das schaffst du nie, aus dir wird nichts in einem Kind lebenslänglich zerstören? Worte haben Macht. Worte haben Kraft. Nun geht es hier ja um Gottes Macht und Wort. Und Gott ist jetzt nicht einfach nur ein menschlicher Vater, der durch Zuspruch ermutigen kann. Ich liebe dich, das schaffst du, ich bin bei dir. Oder ich habe dich nicht gewollt, du schaffst nichts, ich halte nichts von dir, im Negativen. Sondern er ist der Schöpfer. Er ist der, der einst sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da, so sagt es der Psalmist. Es ist eine Kraft. Deshalb ist es so notwendig, dass wir uns immer wieder mit dem Evangelium beschäftigen, auch wenn wir beruflich damit zu tun haben und uns nicht nur damit beschäftigen, eben um eine Predigt, eine Andacht, eine Bibelarbeit vorzubereiten. Es ist unsere eigene Kraftquelle. Es liegt die Dynamik im Wort selbst. Das Evangelium ist eine Kraft von Gott. Hier ist das große Missverständnis, das so viele von uns müde gemacht hat. Dass wir denken, das Wort Gottes, das kommt von ihm. Die Bergpredigt, die kommt von Jesus. Aber jetzt sind wir gefragt, dass wir es umsetzen und verwirklichen. Nein, das Evangelium und der Glaube spricht nicht von unserem Vermögen. Auch nicht von unserem Vermögen als Getaufte oder als Wiedergetaufte oder Geistesgetaufte oder was immer wir noch drauflegen wollen. Es spricht nur von Gottes Vermögen. Im Evangelium spricht und handelt Gott. Und das kann man im Alltag vergessen, wenn man sich so verschleißt. Dass wir den Eindruck haben, Christsein bedeutet, dass wir für Gott leben, dass wir für Christus leben. Wozu brauchen wir Gott? Er gibt die Norm. Wozu brauchen wir Christus? Er ist unser Vorbild. Und so versuchen wir, Jesus von Nazareth, Jesus Christus, zu imitieren, nach bestem Wissen und Gewissen und nach all unseren Kräften. Wir lernen im Evangelium, das Evangelium beschreibt nicht unsere Möglichkeiten, es beschreibt die Möglichkeiten Gottes mit uns. Das ist der Unterschied von Gesetz und Evangelium. Das Gesetz ist ja auch Gottes Wort. Es beschreibt, was wir eigentlich tun sollten, und wir erkennen daran, dass wir es nicht tun. Das Evangelium aber beschreibt nicht, was wir tun sollen. Das Evangelium beschreibt, was Gott in Christus getan hat und was er durch Christus, den Auferstandenen, durch uns tun will. Eine Kraft von Gott. Es ist das Evangelium eine Kraft von Gott zum Heil. Eis Soteria. Das Evangelium ist nicht Gericht. Das Evangelium ist nicht das Behaften bei unserer Unfähigkeit. Da gäbe es ja viel zu behaften und viel zu verklagen. Das ist Inhalt des Gesetzes. Das Evangelium ist ausschließlich zum Heil. Das ist so wichtig in der Evangelisation. Das ist aber genauso wichtig in der Seelsorge. Und das ist genauso wichtig für uns, das zu erkennen, dass Gott, der Vater Jesu Christi, mit uns immer nur ein Ziel hat und immer nur eine Intention, Esoterian, zum Heil, zu unserem Heil. Was heißt Heil? Es heißt Rettung, Heilung und Bewahrung. Er meint es ausschließlich gut mit uns. Und es mag Situationen geben und von Bedrängnissen spricht auch Paulus in Kapitel 5 des Römerbriefes. Da haben wir den Eindruck, hat uns Gott verlassen? Hat uns Gott vergessen? Ist er heute Liebe und Barmherzigkeit und morgen ist er Zorn und Ablehnung? Nein, wir brauchen das Evangelium, um es schwarz auf weiß zu haben und sicher zu wissen, in Jesus Christus hat Gott sein wahres Wesen offenbart. Ja, brauche ich dafür Jesus Christus? Ich habe doch die Schöpfung und so wunderschön wie jetzt die letzten Tage teilweise das Wetter war, nicht? Als Christenmensch kann man das nur sehen und wie wir es eben so eindrücklich gemacht haben, so schwungvoll wie innig, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja, im Glauben kann ich durch das Sehen der Schöpfung darin bestärkt werden und den Vater Jesu Christi erkennen. Dann sehe ich, wie er in Jesus gehandelt hatte und alles ist bestätigt. Aber die Natur als Natur ist zweideutig. Es gibt Unwetter, es gibt Katastrophen, also nicht eindeutig. In der Geschichte, da kann ich durchaus sagen, es gibt aber doch Heilsgeschichte. Also kann ich an der Geschichte Gottes Wesen als Liebe ablesen. Ja, aber in der Geschichte gibt es auch Katastrophen. Und das, was wir jetzt in den letzten Jahren und heute erleben, ist ja die Ambivalenz von Geschichte. Was haben wir in Deutschland nicht geglaubt nach dem Zweiten Weltkrieg? Das darf nie mehr passieren. Sowas kommt in Europa niemals vor. Und jetzt haben wir Pandemie und Krieg mitten in Europa und wissen nicht, wie es ausgeht. Geschichte ist ambivalent. Ja, sagen die Frommen. Vergiss die Geschichte, vergiss die Natur. Ich habe ja meine eigene Frömmigkeit. Und wenn ich andächtig vor mich hinsinge, dann weiß ich, Gott ist, denn er lebt ja in mir und ich fühle ihn. Wunderschön, wenn du Gott fühlen kannst. Aber was ist im Zweifel? In Krankheit. Wenn dein Gebet nicht erhört wird, wenn eure Mutter stirbt, obwohl ihr gebeten habt, heile ihren Krebs und ihr steht an ihrem Sarg. Auch meine fromme Geschichte ist ambivalent. Noch leben wir nicht im Schauen absoluter Bestätigung. Und deshalb ist das Evangelium für uns so wichtig. Erinnere mich an eine Studierende, die offensichtlich eine schwierige Vergangenheit hatte. Und immer wieder zwischen den Vorlesungen, in den Pausen, kam sie zu mir, guckte, ob auch keiner dabei ist. Und sie fragte mich, Herr Eckstein, woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Woher weiß ich, dass er treu zu mir ist, auch wenn ich so untreu bin? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich Gewissheit gewinnen? Und ich hatte damals schon immer mein Neues Testament dabei. Und ich habe gesagt, hier haben Sie es schwarz auf weiß. Nirgends anders habe ich es eindeutig als im Evangelium. Ich wünsche euch die Schönheit der Natur, dass ihr den Schöpfer direkt erkennt. Ich wünsche euch ein bewahrtes Leben, dass ihr nie angefochten seid. Ich wünsche euch, dass euer Glaube immer eindeutig und fröhlich ist. Aber falls es mal nicht so sein sollte, hier hast du es schwarz auf weiß. Es ist zu deinem Guten. Eis Soterian. Er will dich retten. Er will dich heilen und er wird dich bewahren, bis du ganz bei ihm bist. Wo sonst in der Welt haben wir eine Stelle, die nur zu unserem Guten ist? Manchmal geht es uns wahrscheinlich allen so, dass wir in der Seelsorge etwas sagen, was wir gar nicht vorher schon gedacht oder formuliert hatten. Und ich erinnere mich an einen jungen Menschen, der ganz verzweifelt war, weil ihn weder sein Vater noch die Mutter gewollt hatten und weil dieses Abgelehntsein von den eigenen Eltern sich, wie es tragischerweise ist, immer wieder bestätigte in der Schule, in allen Freundschaften. Wenn man einmal in so einer Spirale ist, wird man immer einsamer. Und ich hörte mich selber sagen vom Evangelium her, du, auch du, gerade du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Deine Eltern haben dich nicht gewollt, aber Gott hat dich gewollt. Er meint es gut mit dir. Das Evangelium als eine Kraft von Gott zum Heil. Und nun ist es bei uns ja relativ verbreitet heute für jeden Panti. Das war damals aber nicht selbstverständlich, denn Paulus selber kam ja als pharisäischer Jude aus dem Gedanken der Erwählung Israels heraus. Und das Evangelium setzt die Erwählung Israels voraus, seit Abraham her und dem Segen an Abraham. Aber was Paulus selbst in Damaskus erkannte, das ist, dass Gott Israel erwählt hat, aber nicht exklusiv, sondern inkludierend. Dass er Abraham gesegnet hat, aber nicht exklusiv, nur Abraham, sondern ihn, um durch ihn die Welt zu segnen. Gottes Erwählung ist nie exklusiv. Es ist ein Privileg, von Gott erwählt zu sein, ein Vorrecht. Aber er erwählt den Einzelnen, die Einzelne, um viele zu erreichen. Gott liebt alle. Lange Zeit war in der Frömmigkeit der Universalismus eigentlich sehr verbreitet. So mehr von einem allgemeinen Gedanken des lieben Gottes her. Das ließ sich gesellschaftlich natürlich auch relativ leicht verkündigen. Das Wort vom Kreuz, Kreuzestheologie, wie soll man das heute noch sagen? Aber der Gott ist ein lieber Gott, das lässt sich sagen. Gott ist Liebe in einem so unverbindlichen Sinne. Ihr seid schon alle recht. So, ich hab dich gern und du kannst mich auch mal gern haben. Nicht? Also so in einer unverbindlichen Weise. Heute aber gibt es durchaus ganz analog zur Zeit des Paulus wieder Strömungen, die versuchen, ihren eigenen Wert daraus zu gewinnen, dass sie die Erwählung exklusiv bestimmen. Und ich habe es erst vor einiger Zeit in einer Diskussion mit einem frommen, engagierten Menschen wieder erlebt, der sagte, Gott liebt nicht alle Menschen, er liebt nur die Gerechten. Und da dachte er vor allen Dingen an sich selbst. Er liebt nur die Gerechten, die anderen liebt er nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber halte mal, wenn du jetzt von dir sagst, dass du ein Fundamentalist bist, habe ich gesagt, nehme ich gerne auf, dann kann ich mit dir wenigstens über die Bibel streiten. Was steht denn Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat, als wir seine Feinde waren, als wir unvermögend waren, als wir gottlos waren. Gottlos ist ja heute ein Titel, der gesellschaftlich fast schon schick ist, nicht? Aber gottlos heißt Rascha. Das ist ein Übeltäter, das ist ein Fiesling, das ist einer, der sich grauenhaft über Gesetz und Ordnung und Menschen hinwegsetzt. Gott liebt seine Feinde. Was ist das für eine Liebe? Nun, es ist interessant, wenn wir mit Psychologen und Pädagogen zusammen sind. Und zwei habe ich vorhin gesprochen. Wir hatten uns das letzte Mal auf einem Pädagogen- und Psychologenkongress getroffen, nicht als Seelsorger, weil wir da manches gemeinsam haben. Wir können psychologisch, pädagogisch nämlich unterscheiden zwischen einer bedingten Annahme und einer unbedingten Annahme. Die bedingte Annahme ist an bestimmtes Verhalten geknüpft und die unbedingte auf die Person ausgerichtet. Das Problem bei der Erklärung des Evangeliums ist, dass die meisten Menschen, mit denen wir reden, noch nie echte Liebe erlebt haben. Ich meine, was ich sage. Sie haben nie echte Liebe erlebt. Immer nur Anerkennung als Antwort auf ihr Wohlverhalten, wenn sie den Erwartungen entsprochen haben. Das, was das griechische Eros nennt, du musst attraktiv sein, um Leidenschaft zu wecken. Die griechische Agape aber, sie ist Liebe, die der Person gilt. Gott freut sich an dem Menschen als der Mensch, der er ist, selbst wenn er sich feindlich und ablehnend verhält. Gottes Liebe ist voraussetzungslos und bedingungslos. Für jeden. Halt, kommt jetzt der Einwand. Gottes Liebe mag ja voraussetzungslos sein, also ob ich Jude bin oder Heide, ob ich Deutscher bin oder Österreicher, die Gnade reicht für alle, voraussetzungslos. Sie mag ja auch bedingungslos sein, dass ich als Zöllner und als Sünderin kommen darf, als Pharisäer und als reicher Jüngling, egal was ich mitbringe, ich darf kommen, wie ich bin, ich werde angenommen. Aber es gibt doch eine Bedingung und das ist der Glaube. Ich muss doch glauben. Gott mag den Menschen ja lieben, wie er ist, aber Teil am Heil, Teil an seiner Rechtfertigung habe ich doch nur, wenn ich seinen Erwartungen im Glauben entspreche. Und jetzt wird es schwierig. Ist der Glaube die eine Bedingung, die der Mensch erfüllen muss, damit das große Evangelium mit all seiner Macht bei uns heilsam wirksam werden kann? Es gibt das verbreitete Bild, in der Evangelisation wird es gerne gebraucht, Gott ist 9 Schritte auf dich zugegangen in Jesus Christus. Jetzt musst du nur noch den einen Schritt des Glaubens selbst gehen. Okay, die Österreicher haben die Reformation besser verstanden als die Deutschen. Ihr sagt also 99 Schritte ist Gott in Christus auf uns zugegangen. Jetzt müssen wir nur noch einen gehen. Und einige von uns haben die Gnade verstanden. Sie sagen, nein, das ist alles zu klein gedacht. 999 Schritte ist Gott in Christus auf mich zugegangen. Jetzt muss ich nur noch diesen einen Schritt gehen, an ihn glauben, ihm gehorchen, mich entscheiden und ihn im Glauben annehmen. Was stimmt an dem Modell? Es stimmt an dem Modell, dass der Glaube heilsnotwendig ist. Denn nur im Glauben empfange ich das Geschenk. Aber es ist auf eine ganz andere Weise, als wir es denken. Denn was ist Glauben? Ja, es stimmt. Glauben ist Erkennen. Ich erkenne es, ich anerkenne es. Ja, es stimmt. Glaube ist Bekennen, wenn du in deinem Herzen glaubst und wenn du mit deinem Mund bekennst. Aber im Wesen, und das gilt schon von Abraham an, ist Glauben was? Glauben ist Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Das heißt, der Glaube ist von seinem Wesen her ein Beziehungsbegriff. Was ist ein Beziehungsbegriff? Nun, wenn ein Student zu einer Studentin oder andersrum sagt, ich liebe dich, dann ist das Ausdruck einer Beziehung. Und wenn zwei abends miteinander erzählen, ich habe mich heute verliebt beim Zähneputzen in der Wohngemeinschaft, dann fragt die andere, der das erzählt wird, natürlich sofort zurück, in wen? Und würde die mutig Bekennende jetzt erschrecken über ihren eigenen Mut und würde sagen, in keinen, einfach so habe ich mich verliebt. Da kämen sie nicht mit durch. Warum? Liebe ist ein Beziehungsbegriff. So auch Glauben. Glauben bedeutet, dass ich mich in Gottes Wort fallen lasse. Dass ich mich ihm gegenüber loslasse. Mich auf ihn verlasse. Ist das nicht ein wunderschönes Wort, sich verlassen? Ich verlasse mich selbst und meine Sicherheit. Ich verlasse mich selbst und meinen Ärger. Ich verlasse mich selbst und meine Probleme auf Gott hin. Ich lasse mich fallen, wie ein vertrauensvolles Kind sich fallen lässt in die Arme der Mutter des Vaters. Und so können wir sagen, das mit dem Schritten kann man schon machen. Aber dann muss man sagen, in der Verkündigung wird mir deutlich, Gott ist in Christus auf mich zugegangen. Nicht 9, nicht 99, nicht 999 Schritte, sondern alle 1000 Millionen oder Milliarden Schritte, die es zu gehen ging, um mich zu erreichen. Und so wie Jesus einen Gelähmten bei der Hand nahm und ihn aufrichtete und sagt, nimm dein Bett und geh. So kommt er zu uns, fasst uns bei der Hand und er nimmt uns mit. Und jetzt dürfen wir jeden unserer Schritte, und das sind Tausende und Abertausende, mit ihm zusammengehen. Das Geheimnis des Glaubens, das im Evangelium gründet, ist, dass wir verstehen, dass wir in Wahrheit von unserem Schöpfer als Ebenbild geschaffen sind, als Gegenüber. Wir sind keine Individuen, wir sind kein Ich, kein Subjekt, das für sich alleine besteht, sondern wir können nur im Wir leben und vollkommen sein. Dass wir Beziehungen haben, das ist klar. Aber eigentlich muss man sagen, wir haben nicht Beziehung, wir sind Beziehung. So sind wir schon vor unserer Geburt, ja allein dadurch, dass unsere Mutter uns symbiotisch eben geborgen hat, im Wir entstanden und gereift. Und nach unserer Geburt, da waren wir zwar nicht mehr unmittelbar durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden, aber wir waren ja seelisch und körperlich umso mehr von ihr abhängig. Als Menschen sind wir Beziehungswesen. Alles, was wir können. Können wir nur, weil es Menschen gab, die uns zugewandt waren und haben uns versorgt. Alles, was wir gelernt haben, haben wir durch Zuwendung und Zuspruch gelernt. All unser Mut, all unsere Hoffnung, all unsere Zuversicht verdanken wir Begegnungen und Beziehungen von Menschen. Und so ist Christsein in Wahrheit nicht ein Leben für Gott, sondern mit Gott. Glaube nach dem Evangelium bedeutet nicht, dass wir Christus imitieren. Nicht nach dem Modell, Jesus von Nazareth hat das alles vorgelebt und bis zum Kreuz hat er es durchgehalten und dann hat er gesagt, das alles habe ich für dich getan und ab Ostern heißt es jetzt, was tust du für mich? Wir verbrennen uns als Christen, wenn wir meinen, wir seien die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des abwesenden Jesus von Nazareth. Wir sind nicht die Stellvertreter. Er braucht keine Stellvertreter, denn er ist bei uns. Und die Abschiedsreden des Johannes, nachdem eben gefragt wurde, machen es ja deutlich. Jesus setzt im Unterschied zu Mose und David keinen Nachfolger ein. Er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, im Geist komme ich selbst zu euch. Es gibt also eine doppelte Entdeckung der Freude des Evangeliums. Es ist zunächst einmal die Entdeckung, dass Gott mich voraussetzungslos liebt und dass all das, was mich von ihm und seiner Liebe trennt, Christus am Kreuz für mich getragen hat. Was immer an Schuld, an Schatten, an Vergangenheit und Belastung, eigener Schuld und fremder Schuld mein Leben einschränkte. Er hat's getragen. Mir ist vergeben. Ich bin erlöst. Aber mehr noch, als dass er für mich gestorben ist, ist er für dich und für mich, für uns alle auferstanden, um jetzt in uns zu leben. Ich bin mir nicht sicher bei all meinen Reisediensten und bei all der Seelsorge, den Gesprächen in vielen Jahren, wie viel Prozent der überzeugten, der lebendigen und ernsthaften Christen schon verstanden haben, was Christsein wirklich bedeutet. Sind es 5%? Sind es 10%? Wie oft leben wir aus eigener Kraft? Und natürlich bitten wir Gott um den Heiligen Geist. Nach dem Motto, es reicht nicht so richtig. Und vorhin wurde ja nach dem E-Bike gefragt, nicht? Also für den Berg reicht die eigene Kraft nicht gut, dass wir den Heiligen Geist als Akku haben. Aber letztlich bin ich ja der Tritt, nicht? Und wenn der Akku voll ist, dann kommt's. Und so fahren wir auch zu Anlässen, nicht? Ich muss mal wieder die Batterie aufladen, nicht? Ich muss mal wieder nachtanken. Verräterische Metaphern, die wir in unserer Erbaulichkeit da haben. Nein, wir müssen nicht auftanken, wir müssen nur neu erkennen, was wir in Christus schon lange haben. Und was wir haben, ist, dass der lebendige Christus in uns ist. Christsein bedeutet, dass Gott selbst als Kraft zum Heil für jeden allein im Vertrauen in uns ist. Er lebt in uns. Und das ist die entscheidende Erkenntnis, die uns bestimmen soll. Das wäre alles schön, aber jetzt sagt doch Paulus, und das verdirbt uns fast ein bisschen die Freude, denn ist eine Begründung. Die Begründung, wofür? Denn, warum verkündige ich das Evangelium als eine gute Nachricht? Es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden. Woher weiß ich das? Denn Gottes Gerechtigkeit ist in ihm offenbart. Das ist jetzt so, als würde man, wenn man eine Tonspur parallel laufen ließe, jetzt so einen Kratzer, nicht wie bei den alten Platten, reinbringen. Gerechtigkeit Gottes. Das ist doch eine ganz andere Assoziation. Gerechtigkeit, Richter, Gericht. Wir werden beurteilt werden. Kind, freu dich nicht zu früh. Es kommt noch der jüngste Tag. Dass ihr jungen Leute so begeistert seid bei der Musik, ist ja ganz nett. Aber freut euch nicht zu früh. Freut euch nicht zu früh. So swinging nicht und mit Rumba in den Himmel. Nee, da kommt nur ein Gericht. Und da werden wir beurteilt nach unseren Werken. Der Begriff der Gerechtigkeit ist bei uns die Vorstellung nach deutschem Recht, nach österreichischem Recht, das zurückgeht auf das römische Recht. Was macht einen gerechten Richter aus? Ein gerechter Richter beurteilt nach analytischem, unbestechlichem Urteil, ob jemand schuldig ist oder nicht. Ein Richter ist dann gut, wenn er unbestechlich ist und wenn er den Schuldig gewordenen verurteilt und den Unschuldigen freispricht, ihm Wiedergutmachung zukommen lässt. Wenn aber das Evangelium von Gottes Gerechtigkeit spricht, ist es dann noch Evangelium? Dann wäre es ja völlig offen. Bin ich auch gerecht? Und wie habe ich immer wieder von Menschen gehört, die im Sterben liegen, habe es selbst als Frage gehört, die plötzlich am Ende eines langen, frommen Lebens der Bemühung fragen, reicht es? Werde ich vor Gott bestehen? Das Erschrecken über die eigene Insuffizienz, das eigene Ungenügen. Und plötzlich ist die Freude des Evangeliums vergessen. Wie soll ich hier bestehen? Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit Gottes, wie Paulus, wie das Evangelium sie verkündigen, ist nicht die Gerechtigkeit eines analytischen Urteils. Und so hat es Paulus ja vorher selbst als Pharisäer verstanden. Und so sagt er es jetzt, wenn wir einmal vor Gott stehen und in seiner Heiligkeit unser Ungenügen offenbar wird, was wird dann das Ergebnis sein? Die Frage, wird es reichen? Wäre die Situation eines Sterbenden nicht so ernst? Dann müsste man ihn angrinsen und sagen, es reicht mit Sicherheit nicht. Denn das ist die Aussage des Römerbriefes. Alle Menschen werden angesichts der Herrlichkeit Gottes ihrer Insuffizienz, ihres Ungenügens erwiesen. Ich kann als Ich vor dem Gott, der das Wir sucht, die Gemeinschaft doch gar nicht bestehen. Wie soll ich ein ganzer Mensch sein, wenn mir die entscheidende Hälfte, nämlich Gott, fehlt? Es gibt keinen Menschen, nicht Abraham und David, nicht Paulus, nicht Petrus, die aufgrund ihres gelebten Lebens vor Gott als Richter bestehen können, nach einem analytischen Urteil. Und so entfaltet Paulus in Römer 3, 21 folgende: Wir sind alle der Schuld überwiesen, der Insuffizienz, des Angewiesenseins auf Gnade. Aber, 3, 24, wir, die wir doch eigentlich Feinde Gottes sind und Schuldige sind, haben Grund, uns zu freuen, denn wir sind gerechtfertigt, geschenkweise, alleine aus Gnaden, im Glauben, durch Jesus Christus. Die Rechtfertigung, die wir dann wieder feiern werden am Reformationstag, ist gar keine Rechtfertigung nach Werken, sondern es ist der Freispruch eines als schuldig Erkannten. Es ist die Begnadigung des Schuldigen. Und das hat mich neben Paulus bei Luther immer so bewegt, dass er sein ganzes Leben und bei all dem, was er bewirkte, mit einer solchen Wirkungsgeschichte, sich selbst immer nur verstand von der Begnadigung her. So wie ein Kaiser, so wie ein Präsident oder wer immer diese Autorität hat, in ein Gefängnis gehen kann und einem zu Recht Verklagten und dort Einsitzenden sagen kann, du bist frei. Und er ist frei, weil es der Kaiser, der Präsident oder wer immer die Autorität hat, gesagt hat. Ich begnadige dich. Ich verrate euch was. Das Schönste, was euch am meisten im Himmel fasziniert, wir müssen uns da oben nochmal treffen, irgendwo wird eine Ecke sein, wo wir uns zusammenfinden werden, um auf heute nochmal Bezug zu nehmen, dann könnt ihr mir sagen, ob ich recht hatte. Das Schönste, was wir im Himmel als Überraschung erleben werden, das ist, dass wir dort oben erkennen, wir sind vollkommen von Gott geliebt. Und wir waren es schon immer. Wir sind ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Wir werden Jesus Christus erkennen und wir werden erkennen, er ist für alles gestorben, was wir an Lasten hatten. Und er ist für uns auferstanden, um uns eine ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm zu schenken. Wir werden uns am meisten da oben über eine Gnade freuen, die du schon heute nicht verdient hast. Wenn aber das Schönste am Himmel Gottes Liebe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade schon heute wahr ist. Und wenn das Schönste am Himmel ja gar nicht in uns begründet ist, sondern allein in ihm, dann sagt mir einen vernünftigen Grund, warum wir uns nicht heute, jeden Tag des Evangeliums freuen. Denk abends nicht zurück, was habe ich heute geleistet? War ich gut? Hat es gereicht? Sondern denk jeden Abend an das, was Christus für dich getan hat. Und wenn du morgens aufstehst, dann sag nicht, wie soll ich das jetzt schaffen? Sondern dann guck zu deinem auferstandenen Herrn auf und sag, Herr, wie sollen wir das schaffen? Du in mir und ich in dir. Glauben bedeutet im Wir leben. Die Gerechtigkeit Gottes. Ihr findet es auf Arbeitsblättern, die ihr runterladen könnt von unserer Seite, kostenlos. Da habe ich es ausführlich begründet zur Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament. Gerechtigkeit Gottes ist schon Jesaja 40 folgend in dem Psalmen. Gottes Heil. Gott hat seine Gerechtigkeit, das heißt sein Heil, offenbart. Gott liebt mich voraussetzungslos und bedingungslos. Und das heißt, dass eine solche Liebe in meinem Leben nicht folgenlos bleiben muss. Ich bin vollkommen geliebt. Und als Geliebter kann ich mich in der Beziehung entfalten. Und ein letztes: Gerechtigkeit Gottes? Bei Luther habt ihr im Ohr Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Was ist mit Gerechtigkeit Gottes gemeint? Meint das jetzt Genitivus Subjektivus, die Gerechtigkeit, die Gott hat, seine Eigenschaft, sein Wesen? Meint Gerechtigkeit Gottes die, die er schafft und mir schenkt? Oder meint Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit, die ich von ihm kriege und am jüngsten Tag dann habe, damit Gott auf mich schauen kann und kann sagen, ja, so ist es recht, wie du bist. Es ist alles drei, um eine komplizierte Diskussion auf eine Minute zu bringen. Römer 3, Vers 26. Gott offenbart seine Gerechtigkeit, indem er selbst treu ist. Bundestreu. Gott bricht nie sein Wort. Er war Israel gegenüber treu, auch als Israel die Treue nicht mehr seinerseits einhielt. Gott ist treu. Er ist gerecht. Und er schafft uns die Gerechtigkeit als Kraft von Gott zum Jeden, den wir alleine im Glauben empfangen. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Kraftfeld, in dem wir leben können. Da bekommen wir die Kraft. Und das Dritte, ja, Luther hat recht. Und er kommt als Mönch sich selber in der Frömmigkeit plagen von der Angst her. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich bei der Heiligkeit Gottes bestehen? Ja, wir können bestehen. Und ich kann mit Paulus euch heute schon sagen, wir können heute absolute Heilsgewissheit haben. Denn sie gründet nicht in uns, sie gründet in ihm. In Römer 8 wird es so schön deutlich. Wer kann noch gegen uns sein? Wenn Gott selbst uns so sehr liebt, dass er das Teuerste für uns gegeben hat, wer kann uns verdammen, wenn doch Jesus Christus selbst da ist, der sein Leben gab, ja mehr noch, der auferstanden ist, jetzt zu Rechten Gottes ist und als Anwalt für uns eintritt. Was für ein tolles Bild. Wenn wir Gott am jüngsten Tag begegnen, ist er es, der uns begnadigt. Und Christus spricht für uns ein. Er ist unser Anwalt und legt Wort für uns ein. Wenn ihr das genau betrachtet, ist das eigentlich eine Doppelung. Wenn der Richter sagt, du bist gerecht, nämlich begnadigt, und dann der Anwalt sagt, halt, ich muss noch mein Plädoyer halten. Dann sagt er, okay, was ist dein Plädoyer? Ich plädiere auf Begnadigung. Sagt der Richter, habe ich doch gerade gesagt. Dann sagt der Anwalt, sag ich ja. Und dann sagt der Richter, dann sind wir uns ja einig. Ja, dir zuliebe fällt sich der dreieinige Gott noch selbst ins Wort. Wow, ist das eine Gewissheit. Wir haben einen Gott, der uns liebt und begnadigt und einen Herrn, Jesus Christus, der für uns eintritt. Wenn du vor Gott stehst, wirst du nicht nach deiner Gerechtigkeit beurteilt, sondern Gott schaut für die Frage der Gerechtigkeit auf seinen Sohn, Jesus Christus, und sagt nicht nur schwäbisch, es reicht, sondern er sagt, eine vollkommene Gerechtigkeit gibt es nicht. Gott sieht uns ab heute, wenn wir an ihn glauben, nur noch in Christus und Christus in uns. Es ist keine offene Frage, ob Gott uns liebt. Das ist eindeutig. Es ist keine offene Frage, ob Christus auch für mich gestorben ist. Er ist für alle gestorben. Es ist alleine eine offene Frage, ob ich mich dem anvertrauen will und fallen lassen will. Und dann kann ich mit Paulus sagen, nachdem wir nun bereits gerechtfertigt worden sind, endgültig verbindlich, haben wir Frieden mit Gott. Die Harmonie, das Leben im Wir. Das Evangelium spricht nicht von Christsein als Leistung, sondern von Christsein als Beziehung. Glaube ist nicht nur Erkenntnis, nicht nur Bekenntnis, nicht nur Gehorsam, vor allem ist Glaube Beziehung. Ich lebe in Christus und Christus lebt in mir. Und ich erkenne dann das Evangelium dieser wirksamen Gerechtigkeit Gottes als Kraft von Gott zum Heil für jeden. Und das heißt für mich, alleine im Vertrauen. Was muss ich tun? Endlich nichts tun. Mich beschenken lassen und fallen lassen. Ich verlasse mich selbst auf ihn. Danke.
Vielen Dank. Darf ich die gleich auch wieder zu mir bitten? genau. Es sind jetzt auf Slido einige Fragen eingegangen und ich darf dir die stellen.
Gerne.
Und zwar, du hast gesagt, das Evangelium ist, also Dynamis ist Kraft, das Wort, genau. Und viele fragen sich, in der Gemeinde erlebt man also oft, dass das Wort gehört wird, aber die Kraft sich irgendwie nicht entfaltet oder es ist, warum?
Also es ist damals schon so gewesen, als Jesus verkündigte und auch als Paulus verkündigte, dass wenn Jesus oder Paulus verkündigten, ja nicht alle Menschen sich sofort bekehrten und alles sofort verstanden. Der Römerbrief spiegelt das wider, dass Paulus oft sogar als Reaktion Feindschaft erlebt hatte. Aber wenn es zum Glauben kam und bei denen, die dafür bestimmt waren, an diesem Abend in dieser Predigt zum Glauben zu kommen, die erlebten das als ein Ergriffensein und nicht tun müssen. Und insofern, ich predige oft und verkündige oft und lehre oft und was ich sehe, ist der Widerspruch. Und oft sind es dann Wochen oder Jahre, dass jemand sagt, damals bin ich zum Glauben gekommen, das war der Anlass, dass ich Theologie studieren wollte und es besser wissen wollte. Das heißt also, wir müssen es gar nicht kontrollieren, wir dürfen ihm vertrauen. Das heißt, weiter säen, weiter verkündigen. Unsere Aufgabe ist nicht, Menschen zum Glauben zu zwingen, sondern einfach es zuzusprechen in dem Wissen, dass es wirkt. Also wir sollten selber dem Wort Gottes mehr vertrauen. Das heißt aber auch, dass wir auch Wort Gottes verkündigen. Nicht? Also ich habe nichts gegen Witze und nichts gegen Beispiele, gebrauche ich auch. Aber zum Glauben kommen die Menschen durchs Evangelium. Nicht, durch nichts anderes. Also zuversichtlich. Christus, du hast es gesagt. Und dann kann ich vor der Predigt sagen, Jesus Christus, Dankeschön für jeden, den du heute erreichen willst durch die Kraft deines Wortes. Aber das hängt nicht von mir ab.
Schön. Ein anderes Bild war, also Gott macht 99 Schritte oder 999 Schritte auf uns zu und wir müssen sozusagen den einen machen. Das ist also kein besonders gutes Bild. Hättest du ein anderes?
Ja, also man kann das Bild durchaus nehmen, weil es ja klar ist, wir sollen ja glauben. Es heißt ja nicht einfach, Gott liebt alle Menschen, das kann dann egal sein. Ja, nur der Punkt ist, wenn Jesus bis zu dem Grab des Lazarus gegangen wäre, auf 10 Meter ran, und hätte gesagt, so weit komme ich dem toten Lazarus entgegen, jetzt muss der auch was machen, wäre der nie auferstanden. Nicht, sondern Jesus spricht, Macht des Wortes, in das Grab rein und sagt, Lazarus, komm heraus. Das heißt, das Wort muss ihn im Grab erreichen. Ja, ja. Und das ist das Entscheidende. Jemand kommt durch meine Predigt so sehr zum Glauben wie ein Toter zum Leben. Gar nicht. Ja, es sei denn, dass Gott spricht. Ja, ja. Nicht? Und dann sagen Leute immer wieder, ja, aber man muss doch von sich aus wollen. Es gibt den freien Willen. Den gibt es weder nach Paulus, noch nach Luther, noch nach Jesus. Wir sind ja gar nicht frei als Sünder. Nicht, sondern wie bei Lazarus. Hätte Jesus gesagt, Lazarus, möchtest du aus einer Kraft herauskommen? Was wäre passiert? Gar nichts. Außer den Würmern hätte keiner reagiert. Nicht, Totenstille. Sondern er muss ja den Willen, das Ohr wecken. Und so muss das Evangelium wirklich alles wecken. Aber dann auch, dass wir mit ihm gehen. Und die Geschwister, die immer sagen, nee, aber es muss doch der Glaube, es muss die Entscheidung sein, das ist vollkommen richtig. Denn wir sollen ja zur Beziehung kommen. Nicht, also nicht verwechseln mit der Rede vom lieben Gott und bleib, wie du bist. Aber nicht alleine. Also alle 1000 Schritte, er nimmt mich bei der Hand und dann stehe ich auf. Wäre es anders, dann wäre der eine Schritt der Entscheidung ja schon wieder der adamitische Schritt. Gäbe es etwas, was ich ohne Christus tun müsste, dann wäre es ja wieder sein wollen wie Gott, aber ohne Gott. Und das meint ja keiner. Ja. Ja. Also mit ihm 1000 Schritte gehen, aber kein ohne.
Ja. Andere Frage, wie kann man ganz praktisch die Lebendigkeit, Freude und Kraft der Bibel täglich persönlich beanspruchen, ohne von Akku-Aufladestation zur nächsten sozusagen.
Ja, also es ist zunächst für mich immer im Alltag die Frage der Erkenntnis und ich gestehe, ich bin Theologe geworden aus dem Bedürfnis, es im Alltag präsent zu haben. Ich habe so lange Bibel gelesen, bis ich Professor für Neues Testament war. Aber nicht aus Karrierewunsch, sondern es war einfach, ich brauchte es für mich. Ja. Nicht, ich bin dann in die Schule gegangen, wo alles wieder Gegensatz war in einer Familie. Ich bin nicht, glaube ich, groß geworden in der Familie. Das heißt, ich habe die Bibel aus Notwendigkeit gelesen, für mich selbst. Das ist das eine. Dann aber auch brauchen wir andere Menschen, wir brauchen Gemeinschaft. Also Christen können Gott nicht ersetzen, das ist ein falsches Gemeindeverständnis. Ja. Und wenn wir die ideale Gemeinde suchen, die ideale Kirche, ist das immer falsch, ideal wird es erst im Himmel. Aber ich brauche Menschen, die selbst dasselbe Anliegen haben, dieselbe Begeisterung. Und wenn ich es nicht mehr glauben kann, dass ich ein Wunschkind Gottes bin, dann ist es eine Hilfe, wenn andere mir zusprechen. Gottes Liebe ist vollkommen, aber im Alltag oft nicht sichtbar. Die mitmenschliche Liebe der Christen ist unvollkommen, aber für mich greifbar. Und so wird Gottes vollkommene Liebe für mich greifbar in der menschlichen Liebe, die konkret ist, auch wenn sie immer unvollkommen bleibt. Dann habe ich dies und die Gemeinschaft und das Dritte, das Gebet. Auch wenn ich keine Antwort höre, dass ich mit ihm spreche. Und nicht, weil es notwendig ist, sondern dass ich wandere oder im Bett liege oder wo immer ich am besten beten kann und einfach stundenlang mit ihm spreche, bei jeder Bergwanderung, wo ich alleine vor mich hinstapfe, mit ihm spreche, weil im Gebet werde ich selbst wieder vergegenwärtigt und vergewissert. Also Erkenntnis. Ja. Wir haben unsere Vernunft und da haben wir noch genug zu tun. Nicht? Also wenn man am Anfang sagt, ja, ich wollte aber selbst was tun. Du kannst noch genug tun, aber nicht selbst, sondern mit ihm in Gemeinschaft. Gemeinschaftspflege mit Christus, mit anderen, mit dem Wort. Ja.
Vielen Dank. Wir haben jetzt 30 Minuten Pause, aber ich denke, du bist sowieso auch da.
Selbstverständlich, auch in der Mittagspause.
Für weitere Fragen und am Nachmittag geht es ja auch noch weiter mit dem Referat. Genau, 30 Minuten Pause. Es gibt auch viele Bücher, die du mitgebracht hast am Büchertisch und man kann ja auch, wie du schon gesagt hast, auf der Homepage viel Arbeitsmaterial gratis downloaden, was ein super, super Angebot ist. Total cool. Und genau, bitte pünktlich um 11.30 Uhr wieder da sein. Es gibt Kaffee, Bücher, Snacks. Danke.